Deutschlandfunk. Informationen am Mittag.
Mit Petra Enzwinger am Mikrofon herzlich willkommen. Die Impfkampagne schreitet voran, aber eine große Mehrheit der Deutschen rechnet dennoch im Herbst mit steigenden Corona-Infektionszahlen und neuen staatlichen Beschränkungen. Das hat eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presseagentur ergeben. Wie die Corona-Lage aktuell ist, hören Sie gleich. Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen ist beim Parteitag des Rassemblement National als Vorsitzende wiedergewählt worden. Wir schalten zu unserer Korrespondentin nach Paris. In den USA begehen die Menschen den Unabhängigkeitstag. Wie der in der Pandemie in diesem Jahr von den Familien überhaupt gefeiert werden kann, erfahren Sie dann. Eine gewaltige Schlammlawine hat in Japan infolge sintflutartiger Regenfälle enorme Verwüstungen angerichtet. Das wird Thema sein. Und die Vereinten Nationen warnen vor einer schlimmen Hungersnot im äthiopischen Teil Tigray. Soweit unsere Themen und wir schauen dann auch noch auf die UEFA-Fußball-EM. Die Engländer träumen schon vom Titel. Noch zwei Spiele vom Ruhm entfernt, titelte der Sunday Express nach dem Viertelfinalsieg gestern. Schauen wir mal. So mancher muss sich daran vielleicht auch erst einmal wieder gewöhnen. Kaum eine neue Infektion. Es geht auch in Sachen Freizeit wieder mehr. Der Biergarten lockt, das Schwimmbad ist geöffnet, die Kulturbetriebe können Publikum begrüßen. Viele Freiheiten sind zurückgewonnen und die Hoffnungen und Erwartungen sind groß. Können wir diesen Zustand über den Herbst und Winter hinaus aufrechterhalten? Der Blick über die Landesgrenzen zeigt da ein Bild, das diese Hoffnungen zumindest ankratzt. Weitere Regionen in Spanien und die Republik Zypern sowie Norwegen gelten ab heute als Risikogebiet. Und auch wenn es in Deutschland wenig neue Infektionen gibt, so gibt es doch Mahnungen, mit der Impfstrategie zügig weiterzumachen. Theo Gers aus unserem Hauptstadtstudio über die Lage hierzulande. Ganz leicht ist der 7-Tage-Inzidenzwert bei den Corona-Neuinfektionen auch bei uns angestiegen.
Die Talsohle ist womöglich erreicht, vielleicht sogar durchschritten. Erstmals seit Wochen ist die 7-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag wieder gestiegen auf 5,0. Gestern lag sie bei 4,9. In Zeiten, in denen die Delta-Variante des Coronavirus unaufhaltsam auf dem Vormarsch ist, verbindet sich mit der Zahl die Forderung, dieses mühsam erreichte, niedrige Infektionsniveau möglichst lange zu halten und zu nutzen, vor allem für ein beschleunigtes Impfen. Da geraten die sogenannten Impfschwänzer ins Visier, die zum zweiten Impftermin nicht erscheinen und es auch nicht für nötig befinden, diesen Termin abzusagen. In Berlin liegt ihr Anteil inzwischen bei bis zu 10%. Und so findet der gestrige Vorschlag des Rotkreuz-Präsidenten von Berlin, Mario Chaya, diesen Menschen ein Bußgeld von 25 oder 30 Euro aufzubrummen, weitere Befürworter. Thorsten Frey, der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, will sie an den Ausfallkosten beteiligen. Für ihn sind diese Menschen einfach nur rücksichtslos, ihr Verhalten ein Schlag ins Gesicht derer, die noch auf einen Impftermin warten. Karl Lauterbach, SPD, kennt das Problem aus eigener Anschauung. Er hilft selbst als Impfarzt im Impfzentrum Leverkusen mit aus. Auch Lauterbach hält eine Strafe für Impfschwänzer für richtig, denn diese Terminausfälle führten dazu, dass, Zitat, wir langsamer impfen, als wir könnten und dass wir Impfstoff wegwerfen müssen. Tatsächlich hat sich in einigen Impfzentren die Lage inzwischen umgekehrt. Es mangelt nicht an Impfstoff, sondern an Impfwilligen. Doch von einem Bußgeld für Impfschwänzer will Andreas Gassen, der oberste Kassenarzt Deutschlands, nichts wissen. Solidarisches Verhalten könne man nicht mit Strafen erzwingen, antwortet Gassen in der Bild am Sonntag auf Lauterbach, Frey und Chaya. Vor diesem Hintergrund der Impfschwänzer und einer nachlassenden Impfbereitschaft werden inzwischen Befürchtungen laut, dass Deutschland am Ende bei einer Impfquote von 65 oder sogar nur 60% stehen bleiben könnte. Zu wenig mit Blick auf die Delta-Variante, die sich nach dem Ende der Sommerferien im Herbst wieder ausbreiten dürfte. Ex-Familienministerin Franziska Giffey kann sich deshalb Freikarten für Museen, Konzerte oder Sportveranstaltungen vorstellen, um mit solchen Anreizen Impfskeptiker oder Impfunwillige in die Arztpraxen und Impfzentren zu locken. Markus Söder wiederum will sich auf das Impfen von Schülern konzentrieren und fordert die ständige Impfkommission STIKO dringend auf, das Impfen von Schülern und Jugendlichen nicht länger nur eingeschränkt, sondern generell zu empfehlen. Direkt nach dieser Freigabe müsse bundesweit schnell und gezielt in den Schulen geimpft werden. Das Risiko Schulbeginn bewegt auch die Virologin Melanie Brinkmann. Ohne mehr Vorsorge werde die Delta-Variante nach den Sommerferien sehr schnell durch die Schulen rauschen, warnt Brinkmann in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.
Die aktuelle Corona-Lage. Theo Gers war das aus unserem Hauptstadtstudio. Ernüchterung für Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vor einer Woche. Bei den Regionalwahlen setzte seine Partei La République en Marche, zu Deutsch die Republik in Bewegung, diesmal wenig Wählerinnen und Wähler in Bewegung. Nur 7% erreichte die Partei. Und auch die Rechtspopulistin Marine Le Pen hat wenig Grund zu jubeln. Auch ihre Partei, Rassemblement National, schnitt mit rund 20% deutlich schlechter ab als erwartet, konnte keine einzige Region für sich entscheiden. Wie kommt das bei der Partei selbst an? Christiane Kiss ist unsere Korrespondentin in Paris, uns jetzt zugeschaltet. Und Frau Kess, Le Pen ist beim Treffen ihrer Partei als Vorsitzende bestätigt worden, und zwar sehr deutlich bestätigt worden. Heißt das, sie ist unumstritten?
Diese Wiederwahl ist ja keine Überraschung. Sie war die einzige Kandidatin für den Vorsitz der Partei. Aber dass sie mit gut 98% wiedergewählt worden ist, das ist schon ein starkes Signal, dass die Partei die Reihen hinter ihr schließt, um ihr den Rücken zu stärken für die Präsidentschaftswahl im April nächsten Jahres. Marine Le Pen wird zwar den Parteivorsitz demnächst vorübergehend abgeben an den bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Jordan Bardella. Sie will sich dann auf die Präsidentschaftswahl konzentrieren, aber das wird ein eher symbolischer Akt sein, dass sie vom Vorsitz sich zurückzieht. Man geht davon aus, dass sie nach der Präsidentschaftswahl an die Spitze der Partei zurückkehren will. Und dann wird es spannend, denn wenn sie die Präsidentschaftswahl nicht gewinnt, dann könnte es sein, dass ihre Kritiker lauter werden. Die sind jetzt im Moment nur vereinzelt zu hören. Nach dieser Niederlage, die Sie gerade angesprochen haben bei den Regionalwahlen, da kommt Kritik vor allem an ihrem Kurs, den sie der Partei seit Jahren verordnet hat. Diese Strategie der sogenannten Entteufelung, dass sie Radikale aus der Partei ausgeschlossen hat und extreme Positionen auch bei der Europapolitik abgemildert oder verändert hat. Sie will ja zum Beispiel nicht mehr aus der Europäischen Union oder dem Euro austreten. Und dieser Vorwurf, der kommt allen voran von ihrem Vater, Jean-Marie Le Pen, der ja die Vorgängerpartei, den Front National, jahrzehntelang geführt hat. Und er sagt, dieser Kurs ist zu weich, Marine Le Pen müsse wieder radikaler werden.
Und Sie sagen es, da gibt es durchaus Murren. In welcher Stimmung also findet der Parteitag insgesamt statt?
Ja, diese Niederlage des Rassemblement National bei den Regionalwahlen, die schwebt über allem. Es war ja entgegen aller Vorhersagen, dass kein Spitzenkandidat des RN zum ersten Mal eine Region gewinnen konnte. Und die Enttäuschung, die saß tief, das konnte man Marine Le Pen anmerken. Sie hat versucht, nach der ersten Runde ihre Wählerinnen und Wähler für die zweite Runde noch zu mobilisieren. Aber schlussendlich ist es ihr gelungen, ist ihr das noch weniger gelungen als anderen Parteien. Und da muss sich die Partei Gedanken darüber machen, was die Ursachen sind. Es ist auch so, dass der RN nicht nur keine Region erobern konnte, sondern auch mit noch weniger lokalen Vertretern aus diesen Regionalwahlen herausgegangen ist als davor. Und noch etwas kommt dazu. Die bürgerlich-rechten Parteien, die haben sehr gut abgeschnitten bei diesen Regionalwahlen. Und jetzt ist es möglich, dass ein Kandidat oder eine Kandidatin ins Rennen um den Élysée geht, der oder die Marine Le Pen noch mal schwächen würde. Bisher ist ja immer vorausgesagt, es wird eine Neuauflage geben des Duells Emmanuel Macron gegen Marine Le Pen. Aber es kann eben sein, dass das aufgebrochen wird zugunsten eines konservativen Bewerbers.
Also die Schlappe bei der Regionalwahl, die muss erstmal verkraftet werden. Und dann die Frage, welche Konsequenz wird daraus gezogen? Wie geht die Partei damit um?
Also im Moment zeigt man sich sehr kämpferisch. Marine Le Pen hat am Rande des Parteitags gesagt, sie sei nicht entmutigt, sondern sehr entschlossen. Sie habe keine Zweifel über das, was man für Frankreich tun müsse. Sie will Kurs halten. Sie hat gesagt, sie sieht ihre Linie absolut bestätigt vom Parteitag. Bei der neuen Zusammensetzung der Gremien der Partei, die noch bekannt gegeben werden, da seien diejenigen an erster Stelle, die den aktuellen Kurs mittragen, auch mehr Frauen. Marine Le Pen zeigt sich aber auch selbstkritisch. Sie hat auch gesagt, die Dynamik sei nicht mehr selbstverständlich. Man werde sie wiederherstellen müssen mit Vorschlägen und einem Projekt für die Präsidentschaftswahl, das sie ab Anfang September vorstellen will. Und bevor Marine Le Pen heute Nachmittag als Parteivorsitzende spricht, hat der stellvertretende Vorsitzende Jordan Bardella in seiner Rede vorgelegt. Er hat gesagt, es ist nichts verloren, es gibt noch einen Weg zum Sieg. Er hat auch davon gesprochen, wir haben nicht das Recht zu zweifeln. Und in diesem Zusammenhang hat er über diejenigen, die das tun, von Drückebergern gesprochen, von Abtrünnigen, die den Kämpfern in der ersten Reihe in den Rücken schießen würden. Also recht militante Worte, wie Marine Le Pen das heute Nachmittag formulieren wird, das müssen wir abwarten, aber es wird bestimmt eine kämpferische Rede.
Christiane Kess, danke Ihnen für diese Informationen und wir berichten dann über diese kämpferische Rede in unserer Ausgabe Informationen am Abend ab 18.10 Uhr. Nach tagelangem Regen hat eine gewaltige Lawine aus Wasser, Schlamm und Schutt gestern in einer japanischen Küstenstadt südwestlich von Tokio schwere Schäden angerichtet. Häuser wurden weggerissen, Autos unter dem Schlamm begraben. Heute versuchten Soldaten, Feuerwehrleute und Polizisten noch Verschüttete zu erreichen. Immer noch werden mehrere Menschen vermisst. Zwei Frauen sind nach bisherigem Kenntnisstand ums Leben gekommen. Katrin Erdmann berichtet über die Bergungsarbeiten und die Lage am Unglücksort.
Häuserwände sind eingerissen, manches Gebäude komplett zerstört. Ein Reisebus steckt fast senkrecht im Schlamm. Die Straßen in der 35.000 Einwohner zählenden Stadt Atami, rund 90 Kilometer südwestlich von Tokio, sind vom Schlamm bedeckt. Nach anhaltend heftigen Regenfällen war gestern eine Schlammlawine mit einer Geschwindigkeit von rund 40 Kilometern pro Stunde in die Stadt gerollt. Der 55 Jahre alte Naoto Date wurde davon aus einem Vormittagsnickerchen gerissen. Ich war früh morgens aus Tokio gekommen und hatte mich hingelegt. Dann hörte ich die Sirenen, dachte mir aber nichts, weil ich die aus Tokio kenne, wo ich lebe. Da hört man die dauernd. Dann ging der Notfallalarm auf meinem Handy los. Aber da dachte ich, das sei eine Übung. Kurz darauf rief mich ein Kollege an und erzählte mir von der Schlammlawine in unserer Nachbarschaft. Ich lief dorthin und sah, dass viele Gebäude schon weggespült worden waren. Erzählt er einem Reuters-Reporter, während seine Augen, offenbar vor Aufregung, immer schneller auf und zu gehen. Er ist sichtlich bewegt. Als ich sah, was passiert war, hätte ich heulen können. Dieses Gebiet liegt in einem Tal zwischen den Bergen und ein kleiner Fluss fließt hindurch. Über dem kleinen Fluss befindet sich ein steiler Abhang und von dort raste der Schlamm hinunter und wurde zu einem reißenden Fluss. In dem Gebiet leben viele alte Menschen und ich dachte, dass es vielen nicht gelungen sein dürfte, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Das machte mich unglaublich traurig. Atami ist vor allem bei Tokiotern ein beliebtes Ausflugsziel und für seine heißen Quellen bekannt. Insgesamt sind 700 Hilfskräfte mit schwerem Gerät im Einsatz, um nach Überlebenden der Katastrophe zu suchen. Es wurden sogar die japanischen Selbstverteidigungskräfte eingesetzt. Doch die Arbeiten sind wegen anhaltender Regenfälle schwierig. Nach Angaben der Lokalregierung von Shizuoka wurde die Schlammlawine durch eine große Menge lockerer Erde ausgelöst. Unklar ist jedoch, ob diese sich durch die anhaltend starken Regenfälle gelockert hatte oder ob sie eine Folge von Erdarbeiten war. Rund 400 Haushalte wurden aufgefordert, vorsichtshalber in Notunterkünfte umzuziehen. Auch Augenzeuge Date, aber er wollte nicht. In Japan ist gerade Regenzeit. Dennoch ist die aktuelle Menge an Niederschlag ungewöhnlich, erzählt der 55-Jährige. Wir hatten hier immer mal wieder kleinere Erdrutscher, aber das ist Jahrzehnte her. Aber so einen, bei der die Selbstverteidigungskräfte und Mitarbeiter aus Tokios Katastrophenabteilung kommen müssen, hatten wir noch nie. Bisher konnte das immer die lokale Feuerwehr bewältigen. Selbst meine Mutter hat gesagt, so eine schlimme Lawine habe sie noch nie erlebt. Die Wetteraussichten lassen derweil nichts Gutes erahnen. Die lokalen Wetterbehörden sagen für einige Regionen weiterhin starke Regenfälle voraus. Morgen sogar noch mit Blitz und Donner.
Eine Schlammlawine hat in Japan schwere Verwüstungen angerichtet. Katrin Erdmann war das. Heute ist Sonntag, der 4. Juli. In den USA wird heute der Unabhängigkeitstag begangen. Traditionell finden da ja große Paraden und Feste statt, die aber pandemiebedingt auch schon im vergangenen Jahr ausfallen mussten. US-Präsident Joe Biden hatte ein großes Versprechen abgegeben. Bis zum Unabhängigkeitstag sollten mindestens 70% aller Erwachsenen eine Impfung erhalten haben. Das Ziel wird nach Angaben seiner Experten wohl knapp verfehlt. Dennoch will Biden heute die Unabhängigkeit vom Virus feiern. Katrin Brandt berichtet aus Washington, der zweite Unabhängigkeitstag in der Pandemie. Auf den Flughäfen ist da auf jeden Fall mehr los als im vergangenen Jahr.
Aufgeregte Stimmung am Washingtoner Flughafen Dulles. Hunderte Menschen warten im Ankunftsbereich. Willkommen, Mom and Dad, steht auf ihren handgemalten Schildern. Willkommen zurück auf den rosafarbenen Luftballons. Und so sieht es derzeit überall in den USA aus. Voriges Jahr fiel der 4. Juli dem Coronavirus zum Opfer. Dieses Jahr zieht es die Amerikanerinnen und Amerikaner umso mehr nach draußen und zu ihren Familien. Fast 50 Millionen Menschen machen sich an diesem verlängerten Wochenende auf den Weg, fast so viele wie vor der Pandemie.
You don't really appreciate how much you missed it until you get back to doing it again.
Man weiß erst, wie sehr man etwas vermisst hat, bis man es wieder tun kann, sagt Scott Kirby, der Chef von United Airlines bei CNN. Fast 4 Millionen Menschen werden sich zum Unabhängigkeitstag ins Flugzeug setzen. Lange Schlangen werden erwartet, weil es bei Airlines und Flughäfen noch an Personal fehlt. 90% der Reisenden ziehen allerdings das Auto vor. Menschen fühlen sich womöglich wohler, im Auto zu reisen. Es gibt ihnen ein bisschen mehr Kontrolle über den Schutz ihrer Familie, vermutet Andrew Gross vom Automobilverband AAA bei CNN. Denn die Pandemie ist noch da. Präsident Biden wollte zum 4. Juli 70% der Erwachsenen in den USA wenigstens einmal geimpft haben. Das Ziel hat er zwar nur knapp verfehlt, doch die Impfbereitschaft im Land ist sehr ungleich verteilt und in einigen Teilen macht sich die Delta-Variante breit. Feiern? Kein Problem für Leute, die geimpft sind, sagt Dr. Anthony Fauci, der prominenteste Corona-Fachmann der USA. Aber
if you are not, you should wear a mask. And you should think very seriously about getting vaccinated.
Wer nicht geimpft ist, sollte eine Maske tragen und sehr ernsthaft darüber nachdenken, sich impfen zu lassen, so Fauci. Was die Sache einfacher macht, der 4. Juli ist in erster Linie eine große Umsonst- und Draußenparty. Es wird gegrillt und gepicknickt mit Freunden und Familie. Es gibt Live-Musik, Paraden und zum Höhepunkt in vielen Orten auch wieder ein Feuerwerk. Ein besonderes Ereignis, vor allem in der Hauptstadt Washington D.C., wo sich Zigtausende wieder auf der National Mall drängen werden. Mike Litterst vom National Park Service rät:
Bring plenty of water with you.
Bringen Sie viel Wasser mit, trinken, trinken, trinken und Sonnenschutz, damit Sie, wenn das Feuerwerk losgeht, in guter Verfassung sind, um es zu genießen.
You're still in good shape to enjoy it.
So Litterst bei CBS.
Und Katrin Brandt berichtete. Für hunderttausende Menschen ist die Lage katastrophal und wird immer kritischer in der äthiopischen Krisenregion Tigray. Da kämpfen Zentral- und Regionalregierung um die Macht. Antje Passenheim berichtet aus New York. Die Vereinten Nationen dort, die schlagen jetzt Alarm.
Fast 400.000 Menschen hätten die Schwelle zur Hungersnot bereits überschritten. Weitere 1,8 Millionen Äthiopier stünden am Rande der Hungersnot, so mahnte der amtierende Leiter des UN-Nothilfebüros Otscha vor dem Sicherheitsrat. 33.000 Kinder seien bereits schwer unterernährt, mahnte Ramesh Rajasingham. Und wörtlich, das Leben vieler dieser Menschen hängt davon ab, dass wir sie mit Essen und Medizin erreichen. Diese Hilfe müsse sofort erfolgen, nicht nächste Woche, sondern jetzt. Das Treffen des Sicherheitsrats war die erste öffentliche Sitzung des Gremiums zu dem Konflikt seit November. Zuvor hatten sich mehrere afrikanische Mitgliedstaaten widersetzt, die in dem Konflikt in Tigray eine innere Angelegenheit Äthiopiens sehen. Im vergangenen November war der Konflikt zwischen der äthiopischen Zentralregierung und der in der Region Tigray regierenden Volksbefreiungsfront eskaliert. Seitdem sind nach UN-Schätzungen tausende Menschen getötet worden. Zehntausende flohen, vor allem in den benachbarten Sudan. Die äthiopische Regierung hatte vergangene Woche einen einseitigen Waffenstillstand erklärt.
400.000 Menschen in Äthiopien droht der Hungertod, Antje Passenheim berichtete. Und im Nachbarstudio wartet schon mein Kollege Raphael Späth aus unserer Sportredaktion.
Ja, und wir schauen hier im Sport natürlich zunächst einmal auf die beiden Viertelfinalspiele der Europameisterschaft. Beginnen mit England gegen die Ukraine in Rom. Die Engländer natürlich haushoher Favorit, gewannen am Ende auch deutlich mit 4:0 und stehen damit zum ersten Mal seit 25 Jahren wieder in einem EM-Halbfinale. Der erste EM-Titel für die Engländer, jetzt nur noch 2 Siege entfernt. Die Fans, die vor Ort in Rom waren, beginnen jetzt schon zu träumen, wie Anne von Eickels berichtet.
Seit 25 Jahren singen sie dieses Lied. Football's Coming Home. Nick ist Engländer und 46 Jahre alt und großer Fußballfan. 1966, beim letzten Titel für die Three Lions, war er noch nicht geboren. Weiß nicht, wie sich dieses Football's Coming Home wirklich anfühlt.
I wasn't alive in 66, so I don't know about football being home.
Immerhin, jetzt das erste EM-Halbfinale seit 1996, das EM-Aus gegen Deutschland im Elfmeterschießen. Gareth Southgate verschoss. Jetzt ist der Trainer mit seiner Mannschaft nach dem 4:0-Sieg gegen die Ukraine da, wo er vor 25 Jahren als Spieler auch schon mal war.
Wir wissen, die Erwartungen in England werden hoch sein, aber das Halbfinale wird das schwerste Spiel für uns bislang. Jetzt müssen wir uns gut erholen und gut vorbereiten.
So dicht dran, das Trauma endlich besiegen in Wembley. Football's coming home, wenn auch erstmal nur zum Halbfinale. Diese paneuropäische Europameisterschaft ist für die Engländer eine echte Heim-EM. Und das sei die beste Chance überhaupt, die Euro zu gewinnen. Jedenfalls in seinem Leben, meint Three Lions-Fan Nick.
Once you get to the final, it's at Wembley. This is our best chance ever of winning a Euro in my lifetime, for sure.
Die junge englische Mannschaft hat viel Talent und jetzt auch noch einen Stürmer, der endlich trifft. Harry Kane machte 2 Tore gegen die Ukraine.
Yeah, no, great
tolle Leistung, ein toller Abend. In dieser Art ein Viertelfinale bei der Euro zu gewinnen, wieder ohne Gegentor, das ist ein großer Tag für den englischen Fußball.
Ein großer Tag für den englischen Fußball war das, meint zumindest Stürmer Harry Kane. Gestern auch ein großer Tag für den dänischen Fußball. Die Dänen haben ihr Viertelfinale gegen Tschechien in Baku knapp mit 2:1 gewonnen und stehen damit zum ersten Mal seit dem Titelgewinn von 92 wieder im Halbfinale. Und das, obwohl man nach 2 Niederlagen und dem Schock um Mittelfeldspieler Christian Eriksen in der Vorrunde ja schon vor dem Aus stand. Seitdem gab es aber 3 Siege in Folge. Eine Serie, die auch im Halbfinale nicht reißen soll, meint Mittelfeldspieler Thomas Delaney.
Unsere Geschichte dieses Jahr ist unnormal, das ist etwas größer und wir spüren so viel Unterstützung von zu Hause, von ganz Europa. Ich glaube, wir sind fast alles Nummer 2, eigene Land erst und dann uns. Und ja, wir können alles erreichen, aber wir müssen auch besser machen. Das war nicht optimal heute, aber wir haben Vertrauen in uns selber.
Sagt Dänemarks Thomas Delaney. Jetzt geht's im Halbfinale dann also gegen England. Gespielt wird, wie dann auch im Endspiel nächsten Sonntag, im Londoner Wembley Stadion. Vor 60.000 Fans. Die Zuschauerkapazität wurde für die Finalspiele nochmal erhöht, obwohl die Inzidenzzahlen in Großbritannien weiter steigen. Dazu gibt's keine Quarantänevorschriften für die VIPs und Funktionäre, die bei diesen Spielen vor Ort sein werden. Ein Schlag ins Gesicht für den Rest der Nation, sagt Ben Bradshaw von der oppositionellen Labour-Partei gestern im Deutschlandfunk.
Die Labour-Partei hat schon diese Entscheidung kritisiert, nicht die Entscheidung, dass die Spiele hier fortgehen, sondern die Heuchelerei unserer Regierung, indem sie dieses Spiel erlaubt, während normale britische Familien nicht ins Ausland fahren dürfen. Wir sind jetzt immer noch in England, wie im Gefängnis. Wir können nicht ins Ausland reisen, während Sie in Deutschland, in Italien, in Frankreich, in Spanien, ihr seid schon frei. Ihr könnt überall rumfahren mit diesem grünen Pass. Wir haben das noch nicht, wir können nicht reisen. Und das ist die Empörung, die wir auf der Labour-Seite kritisiert haben, dass unsere Regierung eine Regel für die Bonzen macht und andere Regeln für die normalen Leute.
Sagt Ben Bradshaw von der britischen Labour-Partei im Deutschlandfunk. Das komplette Interview zum Nachhören gibt's in der Deutschlandfunk-Audiotheks-App. Wir bleiben in London, wechseln jetzt aber die Sportart und gehen zum Tennis. In diesen Tagen wird ja in Wimbledon gespielt. Heute ist traditionell Ruhetag. Das gibt der Autorin Ina Kast die Gelegenheit, auf den Turnierverlauf von Angelique Kerber und Alexander Zverev zurückzublicken. Die beiden letzten verbliebenen deutschen Teilnehmer im Achtelfinale.
Die erste Turnierwoche begann und endete mit Regen. Für Angelique Kerber war das eine glückliche Fügung, denn gegen die Belarusin Sasnovic legte Kerber einen Fehlstart hin, holte nach der Regenpause dann ihr Achtelfinalticket aber im Schnelldurchgang.
Das hat auf jeden Fall geklappt, also mit dem Plan, den ich eigentlich schon im ersten Satz vorhatte, dann im zweiten loszulegen.
Die Wimbledon-Siegerin von 2018 blüht endlich wieder auf. Ihr Marathonmatch gegen die Spanierin Sorribes Tormo haben viele Experten als bestes Damenmatch des Jahres bezeichnet.
Man weiß, es ist ein Match auf einem hohen Niveau, also das wusste ich direkt im ersten Satz schon, wusste nur nicht, ob wir das wirklich 3 Sätze oder 3 Stunden lang aushalten können.
Und wie sie durchhielten. Nach 3 Stunden und 19 Minuten hatte Kerber schwere Beine, aber ein Siegerlächeln im Gesicht. Alexander Zverev steht zwar ebenfalls im Achtelfinale, hat nach 2 blitzsauberen Matches in der dritten Runde dann aber nicht sein bestes Tennis gezeigt.
Am Ende des Tages, ich bin froh, dass ich gewonnen habe, aber klar, ich weiß, dass ich jetzt viel Arbeit vor mir habe.
Selbstkritisch und ausgeglichen wirkt Zverev in diesen Tagen und betont, dass letztlich das Ergebnis zählt.
Das ist jeden Tag ein anderes Gefühl. Du kannst nicht 2 Wochen lang perfektes Tennis spielen, das geht nicht. Du musst solche Matches auch gewinnen, du musst auch durchkämpfen.
Und das hat er getan. Nun wartet im Achtelfinale der erst 20-jährige Félix Auger-Aliassime.
Und gespielt wird das dann morgen ab 14 Uhr. Zum Abschluss schauen wir noch kurz nach Frankreich. Dort findet ja momentan die Tour de France statt. Eine Tour, die von einem Mann dominiert wird, Tadej Pogacar aus Slowenien, der schon letztes Jahr die Rundfahrt gewonnen hat und auch bei der heutigen Etappe wieder Favorit ist, weiß Holger Geska.
Heute sollte im Rahmen der ersten Bergankunft dieser Rundfahrt die Frage nach dem Favoritenkreis dieser Rundfahrt beantwortet werden. Aber eigentlich ist schon seit gestern die Vorentscheidung zugunsten des jungen Slowenen Tadej Pogacar gefallen. Der Vorjahrssieger hat die Konkurrenz im Finale der ersten Alpenetappe so auseinandergenommen, dass wohl nur noch ein Sturz, eine Krankheit oder ein totaler Einbruch seinen zweiten Tour de France-Gesamtsieg verhindern können. Für die heutige Etappe nach Tignes ist er jedenfalls der klare Favorit.
Und das war's vom Sport mit meinem Kollegen Raphael Späth. Und mein Name ist Petra Ensminger. Ich sage danke fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Nachmittag.